Ja, sehr schön, wieder unter euch zu sein. Ich bin immer wieder informiert worden über das, was hier passiert und habe mich riesig gefreut, einfach weil ich in irgendwelchen alten E-Mail-Verteilern drin bin. Und auf diese Weise habe ich dann Informationen bekommen, dass ihr hier dieses Gebäude gemietet habt, dabei ihr seid umzubauen, und ich wäre fast gekommen, wenn ich nicht eine eigene Baustelle gehabt hätte, um mitzuhelfen hier. Ja, es freut mich sehr. Manchmal ist es das Warten nicht so einfach. Und wenn ich dran denke, wie wir Anfang des Jahres zusammengesessen haben in so einem Gemeindeforum und jemand sagte, wir müssen unbedingt ein neues Gebäude zu unserem Jahresziel erklären, das wir vor Gott bringen können, habe ich innerlich gedacht, oh weia, ob wir das bekommen. Alles schon mal abgesucht. Jetzt stehe ich hier und ihr sitzt hier und ihr habt sogar Heizung und man muss nicht im langen Mantel sitzen und ja, es ist einfach gut, wie Gott für uns sorgt. Und manchmal habe ich den Eindruck, wartet Gott nur drauf, dass wir manchmal große Ziele formulieren, weil er irgendwie Spaß dran hat, solche Ziele mit uns zu erreichen. Das ist mein Eindruck. Er wartet weiterhin Großes von Gott und lasst euch auf dieses Abenteuer ein, dass er mit euch hier leben möchte. Ja, dieses Warten, das wie bei diesem Mitarbeiter, einem 35-jährigen Mitarbeiter in einer japanischen Firma, der in einer der höheren Etagen der Firma arbeitete und eines Tages mehr Geld verlangte für seine Tätigkeit. Und das wollte die Geschäftsführung nicht und wollte ihm sogar kündigen, hat ihm sogar eine erkleckliche Summe von 2,5 Millionen Dollar geboten als Ausgleich quasi, dass er geht. Aber dieser Mr. Sakai, so hieß er, wollte nicht kündigen. Er sagte, er leistet ja gar keine schlechte Arbeit. Und ja, so hatte man in der oberen Etage eine interessante Idee, um ihn loszuwerden. Als er am Montag dann kam auf seine Arbeit, fand er ein völlig ausgeräumtes Büro vor. Nur ein Tisch, drei Stühle, ein Telefon, mit dem er nur angerufen werden konnte, mit dem er nicht anrufen konnte. Und dann auch noch eine digitale Uhr, die sekundengenau die Zeit angab. Mehr nichts. Alle persönlichen Dinge sollte er nach Hause nehmen und er bekam die Arbeitsanweisung, jeden Tag von 8 Uhr bis 17 Uhr zu arbeiten, inklusive der eine Stunde Mittagspause. Aber er erhielt keine Arbeit. Nichts. Er konnte nur den ganzen Tag die leeren Wände anstarren oder diese Uhr, die langsam runterlief. Die ersten Tage hat er es ausgehalten und auch die ersten Wochen hat er irgendwie hinter sich gebracht. Aber irgendwann mal fing er an, schlecht zu schlafen. Hatte teilweise keinen Appetit mehr. Seine Sekretärin, die auch noch da war, und der ein oder andere Mitarbeiter, die mussten unter seiner schweren Laune schwer leiden. Nach 5 Monaten hat er aufgegeben und willigte ein, dann wieder zu alten Bedingungen zu arbeiten. Das ist ein ganz tolles Beispiel, wie schwer uns manchmal Warten fällt. Sie erfordert einfach unsere Geduld. Geduld, auch wenn ich mit der Zeit langsam in meinem Alter besser drin werde, ist es immer noch, was mir ziemlich fehlt. Wenn ich 10 oder 20 Jahre zurückdenke, da war ich noch viel, viel schlechter drin. Aber trotzdem, es fällt schwer, weil man wächst nur darin, geduldig zu sein, wenn man in Situationen kommt, die Geduld erfordern. Man kriegt Geduld nicht einfach so. Durch frustrierende Erfahrungen, durch schwierige Zeiten, da lernt man Geduld. Wenn andere meinen Erwartungen nicht gerecht werden, wenn die Dinge, auf die wir uns eigentlich verlassen wollten oder konnten, uns nicht verlassen können auf die, wenn sie nicht mehr funktionieren. Am meisten lernen wir Geduld in Situationen, wenn wir Gott um Hilfe oder auch Wegweisung bitten, aber er scheint in Urlaub zu sein. Oder wenn wir uns auf seine Versprechen, die er gemacht hat, auch in seinem Wort, verlassen und er scheint sie vergessen zu haben. Zumindest wirkt es so. Und in solchen Wartezeiten scheint Gott gerade, wenn wir seine schnelle Hilfe erwarten, langsamer zu machen, als würde er es extra tun. Oder wenn wir jetzt sein Handeln erwarten, er später sagt. Und in solchen Situationen verstehst du Gottes Warten oft nicht und ich verstehe es auch nicht. Und doch scheint es, wenn ich in die Bibel hineinschaue, Gottes primäre Methode zu sein, Menschen zu prägen und zu formen, weil er, wenn er sie in Situationen bringt, wo sie warten müssen. Gerade die großen Männer und Frauen der Bibel haben solche Wartezeiten gekannt und vielleicht sind sie durch solche Wartezeiten auch zu unseren Vorbildern geworden. Ein Abraham, Gott hat ihn berufen und ihm versprochen, eine ganze Nation von Nachkommen zu geben. Das war in der Zeit, wo seine Frau unfruchtbar war. Es hat 25 Jahre nach dieser Verheißung, nach diesem Versprechen gedauert, bis er seinen Sohn in Händen halten konnte. Auf diesem Weg, in dieser Wartezeit, musste Abraham eine ganze Menge gute, aber auch schmerzhafte Erfahrungen mit Gott machen. Oder ein Mose, auch wenn Gott ihn schon relativ früh zu dem erwählt hat, der sein Volk aus Ägypten führen sollte, musste Mose 40 Jahre in der Wüste Midian Schafe hüten, bis er endlich diesen Auftrag ausfüllen konnte. Er hatte vorher an den Elite-Universitäten Ägyptens studiert, aber es fehlte noch ein Fach. Jemand sagte, ihm fehlte das Fach Schafologie. 40 Jahre mit Schafen verbringen, bevor er zum Leiter eines Volkes werden konnte. 80 Semester, das schlägt die besten Studenten in Deutschland, damit er später mit einem störrischen Volk umgehen konnte. Oder David, Gott hatte ihn zum König von Israel berufen, aber bevor er den Thron besteigen konnte, musste er 10 Jahre als Flüchtling in der Wüste leben, immer auf der Flucht vor dem damaligen König Saul, der ihn umbringen wollte. Und nur ein oberflächlicher Blick in die Psalmen, die Lieder in der Bibel, die meisten sind von David gedichtet worden, nur ein oberflächlicher Blick in die Psalmen zeigt, dass er in dieser Zeit schwere Zeiten erleben musste. Aber es war eine Zeit, in der Gott seinen Charakter geformt hat. Und deswegen wurde er als Freund Gottes bezeichnet. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und so erlebt auch jeder von uns an irgendeiner Stelle im Leben vielleicht auch Leid, der eine mehr, der andere weniger. Und sie scheinen wie so ein Teil der Schule Gottes zu sein. Psalm 119, Vers 71 erkennt der Autor dieses Psalms, dass ich gedemütigt wurde, war gut für mich, denn so lernte ich deine Gesetze. Ich lernte, wie du tickst, Gott. In solchen Zeiten. Manchmal sind es gerade die Probleme, die Schwierigkeiten, die uns wieder in die Nähe Gottes bringen. Gerade die. Ich kenne viele Menschen, die das erlebt haben. In harten Zeiten plötzlich eine Nähe zu Gott zu erleben, die sie nie vorher erlebt haben. Niemand in der Reha ist oder durch eine Leidenszeit geht, krank mit seiner Krankheit oder durch eine Krise läuft. Jemand sagte mal, es ist wie bei einer Weinpflanze, die an einem Baum entlang krankt. Vielleicht kann ein Sturm den Wein wurzeln, aber sie bleibt an den Baum geklammert. Wenn der Wein auf der gegenüberliegenden Seite des Sturmes ist, gibt ihr der Baum Schutz. Wenn der Wein auf der Seite des Sturmes ist, drückt er ihn nur noch fester an den Stamm. So ist es in schwierigen Zeiten unseres Lebens. In manchen schützt und bewahrt Gott uns, in anderen erlaubt er es, dass sie uns volltreffen und uns näher an ihn pressen. Das scheint Gottes Prinzip zu sein, auch wenn es uns überhaupt nicht schmeckt. Genau wie in dieser in dieser Geschichte von Jakob. Jakob, einer der Erzväter, wie sie genannt werden im Alten Testament, Abraham, Isaac und Jakob. Und von Jakob, das ist eine total spannende Geschichte, möchte ich einfach einen Abschnitt heute nehmen, der total interessant ist, der das so ein bisschen illustriert, was ich gerade schon gesagt habe. Und vielleicht können wir in unserer Wartezeit, in der du vielleicht gerade bist oder in der ich bin, von ihm lernen. Vielleicht wartet der eine oder andere Jüngere auf einen Ausbildungs- oder einen Studienplatz oder man hat eine Krankheitszeit und erlebt eine Wartezeit oder es ist ein brennender Wunsch, dass die Ehe besser wird, als sie gerade jetzt ist. Egal wie deine Wartezeit gerade aussieht, die kann ganz anders aussehen, wo du dich befindest. Und ich empfinde solche Wartezeiten immer als unglaublich unangenehm. Wir lieben es nicht zu warten. An dieser Stelle können wir von Jakob lernen. Jakob, wie er mit solchen Wartezeiten umgeht. In einer Wartezeit des Lebens bringt Gott dich, Jakob oder mich an sein Ziel. Und wie macht er das hier? Vielleicht noch ein bisschen Hintergrund. Jakob ist ja einer, wie gesagt, der zweite Sohn von Isaak. Er hatte seinen Bruder um sein Erzgeburtsrecht betrogen. Und dann ist er geflohen in Nachtnebelaktion abgehauen zu seinem Onkel nach Laban, ganz weit weg. Und da hat er dessen Tochter wahrgenommen, die Rahel. Und der Laban sagte, du 7 Jahre musst du arbeiten, damit du sie heiraten kannst, quasi so ein Brautgeld erarbeiten. Und dann wird er von seinem Onkel betrogen. Er gibt ihm Lea dafür in einer Nacht. Eine total spannende Geschichte. Dann muss er noch 7 Jahre arbeiten, damit er Rahel heiraten darf. Eine unglaublich lange Zeit, wo er warten musste und gemalocht hat wie ein Irrer. Aber mittendrin in dieser Zeit, wenn man so die Geschichte liest, wirkt Gott. Gott kommt auch mit Jakob an sein Ziel. Gott erfüllt seine Versprechen. Er segnet ihn, wie er es ihm versprochen hat. Jakob bekommt von beiden Frauen Kinder. Das ist der Beginn dieses ersten Teils eines Versprechens, den er ihm auf den Weg gegeben hat, als er zu Laban unterwegs war. Gott ist ihm in einem Traum erschienen und hat ihm gesagt, das und das werde ich für dich tun, ich werde dich segnen. Aber was mit dem Rest, was Gott versprochen hat dort? Und das an dieser Stelle in der Geschichte möchte ich mit euch einsteigen. Ich lese schon von Genesis 29, Vers 25 folgende. Das lese ich nochmal vor, weil ich es hier noch nicht stehen habe. Da heißt es, nachdem Rahel Josef geboren hatte, sagte Jakob zu Laban, entlass mich nicht, ich will in meine Heimat ziehen. Entlass mich, ich will in meine Heimat ziehen. So, nicht. Gib mir meine Frauen und Kinder, um die ich dir gedient habe, damit ich gehen kann. Du weißt ja um meinen Dienst, den ich dir geleistet habe. Laban antwortete ihm, wenn ich nur dein Wohlwollen finde, ich stand unter günstigen Vorzeichen und der Herr hat mich deinetwegen gesegnet. Weiter sagte er, bestimm selbst deinen Lohn und ich werde ihn dir aushändigen. Hintergrund ist, Laban ist ein Trickser. Und er hat gemerkt, oh, ich werde gerade gesegnet durch Jakob, also versuche ich ihn näher bei mir zu behalten. Der soll nicht so schnell weg. Wie er es möchte. Und da heißt er bringt dich an sein Ziel, auch wenn es nicht so aussieht. Da sitzt Jakob jetzt, hat Jakob 14 Jahre gearbeitet, wie ein Sklave für den, um das Brautgeld für diese zwei Frauen zu erwirtschaften, was eigentlich 7 Jahre zu viel waren. Ja, er wollte ja nur eine Frau, er wollte nur Rahel und nicht noch Lea dazu. Aber sein Schwiegervater hat ihn einfach betrogen. Ne? Er, der Betrüger, so war Jakob ja auch weggelaufen von seinem Vater. Er hatte seinen Bruder betrogen, der seinen Vater betrogen hat. Er ist jetzt selbst betrogen worden. Und deshalb fasst Fockelmann, ein Bibelkommentator, dieses Kapitel kurz zusammen. Er sagt, in Genesis 27, also 2 Kapitel vorher, ist Jakob der Betrüger. In Genesis 29 ist Laban der Betrüger, des Betrügers. Und in Genesis 30, wo wir jetzt sind, ist Jakob der Betrüger des Betrügers eines Betrügers. Also Betrug ohne Ende hier. Doch Jakob arbeitet geduldig diese 14 Jahre, obwohl Laban ihn übers Ohr gehauen hat. Allein durch die Wiederholung des Wortes arbeiten in diesem Text und oder dienen kommt auch mehrmals vor, in den ersten paar Versen schon, macht deutlich, worin diese 14 Jahre vor allen Dingen bestanden haben. Er hat einfach nur rund um die Uhr gearbeitet. Sicher hat er in seinem Beruf als Hirte weitere Kompetenzen erworben. Bestimmt. Ich bin sicher, diese Zeit hat ihn auch persönlich verändert. Doch er ist immer noch, außer dass er zwei Frauen und eine Reihe Kinder hat, bettelarm. Nach wie vor abhängig wie ein Sklave von Laban, seinem Herrn. Und deshalb entschließt er sich, wie es hier heißt, zurückzugehen. Lass mich ziehen. Im Grunde genommen will er so einen Auflösungsvertrag. Der ist nicht klar definiert und nach Ablauf von 2x7 Jahren auch nicht mehr gerechtfertigt. Gib mir meine Frauen, meine Kinder, sagt er zu Laban. Er will an den Ort umziehen, den Gott ihm versprochen hat. Als er hat von ihm, von meinem Land gesprochen. Jakob hat bei aller Arbeit und trotz Gründung einer Großfamilie das Land der Verheißung, wo er mit seinen Eltern gelebt hat, nicht vergessen. Er ist hier, wo er bei Laban lebt, nicht sesshaft geworden. Aber Laban will das alles, will nur das nicht. Denn inzwischen hat er gemerkt, durch Jakobs Arbeitskraft ist auch mit Jakobs Arbeitskraft ist eine Segenskraft verbunden. Es ist so, als würde man als Christ in einer völlig unchristlichen Umgebung arbeiten und plötzlich merkt der Arbeitgeber, durch diese Person verändert sich bei mir etwas positiv. Er wird zwar heute nicht sagen, ich bin gesegnet, aber irgendwie erfolgreicher. Und so ist das hier. Es strömt quasi in das Haus von Laban, dass Jakob da ist. Er ist reicher geworden in der Zeit. Und schon hier erfüllt sich Gottes Versprechen an Jakob in seinem Traum, in Kapitel 28, Vers 14. Durch dich und deinen Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und bei Labans Haus fängt Gott gerade an. Das spürt Laban schon und will es auf keinen Fall missen. Und so argumentiert er, und wie ein Bibelausleger das bezeichnet, als verschmitzter, frommer Schurke, formuliert er das hier. Bleib doch hier, ist doch gut, dass du hier bist und so weiter. Aber was soll man von ihm auch erwarten, wenn er seinen Schwiegersohn 14 Jahre betrogen hat, im Grunde genommen, als Sklaven behandelt hat? Laban ist nicht an Jakobs Gott interessiert. Er ist nur an dem Segen, den Jakobs Gott bringt, interessiert. Und das wird auch viel später deutlich an verschiedenen Stellen. Und deshalb geht er erst gar nicht auf die Bitte von Jakob ein, sondern versucht mit allen Mitteln, ihn zum Bleiben zu bewegen. Was deutlich ist, bei Jakob ist von Gottes vor 14 Jahren versprochenem Segen noch nicht viel angekommen. Bisher hat er nur viel malocht, ist aber immer noch ein armer, mittelloser Mann. Und was wir hier von Jakob lernen können, gerade wenn du auf Gottes Handeln wartest, bleibe nicht untätig. Es gibt ja so Leute, die einfach nur immer warten auf Gottes Handeln. Ich warte und bete. Nein, davon finde ich in der Bibel sehr, sehr wenig. In der Zeit, wo wir warten auf Gottes Handeln und seine Versprechen, sollten wir weiter aktiv bleiben und trotzdem auf Gottes Zusagen in unserem Leben vertrauen. Auch wenn davon noch nicht viel zu sehen ist. Gott wird handeln, das sagt die ganze Bibel. Auch wenn davon noch nicht wahrzunehmen ist. Er wird es tun zu seiner Zeit. Und in der Zwischenzeit, tu einfach deine Pflicht. Das ist hier die Moral der Geschichte. Und viele Männer und Frauen der Bibel, die teilweise auch solche Wartezeiten haben, zeigen, wie das geht. Wenn du betest für eine andere Person Und Gott handelt scheinbar noch nicht bei dieser Person. Liebe sie weiter und tu ihr weiter Gutes. Wenn du erwartest, dass Gott dich segnet, und wie er versprochen hat, und du merkst noch nichts davon, tu wenigstens deine täglichen Pflichten. Lass dich in Wartezeiten nicht hängen, sondern halte fest an dem, was Gott in seinem Wort zugesagt und wo er seine Versprechen erfüllen wird. Garantiert wird er das tun. Hier merken diese beiden Männer, dass Gott angefangen hat zu segnen. Der eine, der das spürbar merkt, will diesen Segen für sich sichern. Der andere, der eigentlich dafür verantwortlich ist, nämlich Jakob, aber noch nicht viel davon abbekommen hat, will diesen Segen zu sich umlenken. Und so versuchen beide Männer, eine Fortsetzung des Segens Gottes zu sichern. Und das geht folgendermaßen hier. Da sagte Jakob zu ihm: Du weißt um meinen Dienst und um dein Vieh, das mir anvertraut war. Das Wenige, das du hattest, bevor ich kam, hat sich gewaltig vermehrt. Und der Herr hat dich gesegnet für jeden meiner Schritte. Und jetzt, wann werde auch ich etwas für mein eigenes Haus tun können? Da sagte Laban: Was soll ich dir geben? Du brauchst mir weiter nichts zu geben, antwortete Jakob. Wenn du mit folgendem Vorschlag einverstanden bist: Ich will dein Vieh weiterhin weiden und hüten. Ich will heute unter deinem Vieh umhergehen und du sondere dort alle schwarz gesprenkelten oder schwarzscheckigen und alle dunklen Schafe aus, ebenso die weißscheckigen und die weißgesprenkelten Ziegen. Das soll mein Lohn sein. Morgen soll meine Redlichkeit offenbar werden, wenn du kommst, meinen Lohn zu besehen. Alles, was nicht weiß gesprenkelt und weißscheckig unter den Ziegen und dunkel unter den Lämmern ist, das soll als von mir gestohlen gelten. Gut, sagte Laban, wie du gesagt hast, soll es geschehen. Am selben Tag noch sonderte er die hellgestreiften und weißscheckigen Ziegenböcke aus und alle weiß gesprenkelten und weißscheckigen Ziegen. Alles, an dem etwas Weißes war, und alles Dunkle unter den Lämmern, und übergab es seinen Söhnen. Dann entfernte er sich 3 Tagesmärsche von Jakob, der das übrige Vieh Labans weidete. Nun holte sich Jakob frische Ruten von Silberpappeln, Mandelbäumen und Platanen, schälte weiße Streifen heraus und legte so das Weiße an den Ruten bloß. Die geschälten Ruten legte er in die Tröge, in die Wasserrinnen, zu denen die Tiere zu Tränke kamen, gerade vor die Tiere hin. Die Tiere begatteten sich, wenn sie zu Tränke kamen. Hatten sich die Tiere von den Ruten begattet, vor den Ruten begattet, so warfen sie gestreifte, gesprenkelte und gescheckte Junge. Die Lämmer teilte Jakob auf. Er richtete den Blick der Tiere auf das Gestreifte und alles Dunkle in der Herde Labans. So legte er sich selbst Herden zu und tat sie nicht zum Vieh Labans. Jedes Mal nun, wenn sich die kräftigen Tiere begatteten, legte Jakob die Ruten in die Tröge, so dass die Tiere sie vor Augen hatten, wenn sie sich begatteten. Bei den schwächlichen Tieren aber legte er nichts hin. So wurden die schwächlichen Labans, die kräftigen dagegen Jakobs Eigentum. Hier kennen wir 2 Seiten einer Medaille von Jakobs Erfolg, die menschliche und die göttliche. Auf der menschlichen findet man Manipulation, Betrug, Angst. Alles unnötig, denn es ist Gott, der handelt. Gott handelt, indem er die Tiere zu Gottes, ihr Jakobsgunsten, vermehrt. Und das bekennt Jakob später dann auch selbst. Denn er sagt im nächsten Kapitel, im Rückblick zu seinen Frauen: Und euer Vater hat mich betrogen und hat meinen Lohn 10-mal verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, mir Böses zu tun. Gott hat eurem Vater das Vieh entzogen und mir gegeben. Als Laban auf diese Entlassungsbitte Jakobs und seinen Freiheitswunsch nicht eingeht, rückt Jakobs Freiheit zuerst in weite Ferne. Laban geht davon aus, dass Jakob weiter so für ihn arbeitet, möglichst umsonst, ne? Allerdings gesteht er ihm jetzt selbst zu, ein wenig von seinem Lohn zu bestimmen. Das klingt sehr großzügig, ist aber eigentlich nicht so gemeint, wie das spätere pingelige Aussortieren von den gefleckten Tieren durch Laban selbst auch zeigt. Man kann sagen, Die beiden vertrauen sich 20 Jahre lang nicht. Beide sind Trickser, Schlitzohren der Sonderklasse. So darf man auch Jakobs Antwort, du sollst mir gar nichts geben, nicht so wörtlich nehmen. Natürlich wollte er was. Er hatte schon einen Plan. Und dann fängt er an, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Und was hier eigentlich passiert ist, sowas ein bisschen Magie, wie das früher üblich war. Man hat früher manchmal Steine in die Tröge gelegt, weil man das davon ausgegangen ist. Ja, wenn schwarze Tiere, die meisten waren dunkel, wenn sie etwas Weißes sahen beim Begatten, dann gab das gesprenkelte Tiere. Ist vermutlich überhaupt nicht nachzuweisen. Das hat man auch im Mittelalter hier in Deutschland gemacht, so ähnliche Geschichten. Also Jakob versucht so eine magische Geschichte daraus zu machen, um sich selbst zu helfen. Aber im Grunde genommen benutzt Gott selbst das, um ihn zu segnen. Die Folge ist, egal was für einen Ursprung das hat, dass immer mehr gesprenkelte Tiere geboren werden. Und die wurden von Laban aussortiert und Jakob zugetan. Und so wuchs seine Herde unmöglich stark. Er ist zwar ein langgewiefter Hirte und Züchter, aber was er hier macht, ist so ein Trick, mehr Aberglaube als Wissenschaft. Aber wir können das hier nicht wirklich erklären, außer dass Gott trotzdem segnet. Und die Folge ist, dass Gott Jakob immer reicher macht. Und offensichtlich hat Jakob, wie er später bekennt, erleben müssen, dass Laban das immer wieder merkt und versucht, diese Sachen 10-mal, sagt er, zu verändern. Immer wieder hat er irgendwie versucht, diesen Segen zu unterbrechen. Aber der landet bei Jakob. Gott segnet Jakob, auch wenn er nach außen hin hier seinen Onkel im Grunde genommen betrügt, ihn manipuliert. Es sind nicht Jakobs Versuche, dass er reicher wird, sondern Gott hat es versprochen, ihn zu segnen. Man kann sagen, er macht ihn reich trotz Jakobs Strategien, trotz seiner eigenen Versuche. Und so wird Jakobs Erfolg in dieser Geschichte mit keinem Wort gut geheißen und niemals als Gottes Handeln gezeigt, sondern dahinter steht Gottes Handeln. Und das ist manchmal, wo wir auch manchmal versuchen, Gottes Segen selbst zu produzieren, zu erzwingen, zu manipulieren, vielleicht hier oder da die Wahrheit zu verbiegen, ein wenig zu betrügen. Wenn Gott dich und mich aber segnen will, dann passiert das auch so. Dann hat er das alles nicht nötig, was wir manchmal versuchen, hier oder da zu tricksen. Wir müssen nicht unsere Methoden einsetzen, sondern Gottes Methoden. Er will, dass wir glücklich sind, dass wir gesegnet sind, ein Leben in Fülle erleben. Das hat er immer wieder versprochen. Deswegen frage, wie er das selbst umsetzen will, um nicht seinen Segen irgendwie auf krummen Wegen zu bekommen. Ein dritter Gedanke ist, Gott bringt dich an sein Ziel und es wird für andere sichtbar sein. Und das ist ja, der Vers 43 macht das deutlich. Der Mann, nämlich Jakob, wurde überaus reich. Er besaß eine Menge Schafen, Ziege, Mägde, Knechte, Kamele und Esel. Es wird für alle anderen Laban und alle im Umfeld sichtbar. Gott segnet hier. Erfolg kann zwei Effekte auf Menschen haben. Die einen sehen ihren Erfolg als eine Gabe von Gott und das führt zu Dankbarkeit und Anbetung. Andere sehen ihren Erfolg als ihre Errungenschaft und als Mittel ihrer eigenen Macht und rauben Gott so die Ehre. Luther formuliert in der ersten Erklärung des Glaubensartikels das sehr, sehr schön. Er sagte, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Was ist das? Er sagt, ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat, samt allen Kreaturen mit Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne,
gegeben hat und noch erhält. Dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker und Vieh und alle Güter mit allem, was Not tut für Leib und Leben. Mich reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt, vor allen Übeln bewahrt und behüteten bewahrt. Und das aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne all mein Verdienst und Würdigkeit, für all das ich ihm zu danken und zu loben, dafür zu dienen und gehorsam zu sein, schuldig bin. Das ist gewisslich wahr. Wenn das die Haltung ist, mit den Dingen umzugehen, die Gott in mein Leben geschenkt hat, dann ist das die richtige Haltung. Hier ist eine kurze Zusammenfassung, eine ganz kurze Zusammenfassung macht der Autor der Geschichte hier sehr deutlich, dass hinter Gottes Versprechen, Gott zu segnen, Jakob zu segnen, dass das sich erfüllt. Interessant ist dieses hebräische Wort, das hier für überaus steht. Der Mann wurde überaus reich. Ist dasselbe, das, wie es vorher in Vers 30 heißt, als Jakob gegenüber Laban sagt, das Wenige, das du hattest, bevor ich kam, hat sich überaus vermehrt. Genau das gleiche Wort. Und der Herr hat dich überaus gesegnet für jeden meiner Schritte. Gott hat schon angefangen, hier sein Versprechen zu erfüllen. Gott hat wegen Jakob sowohl Laban gewaltig oder überaus gesegnet, als auch Jakob, der in diesen letzten Jahren überaus gesegnet worden ist. Dieselbe Wortwahl wird vom Autor benutzt, um Jakobs Erfolg zu beschreiben und zu sagen, es ist eigentlich Gottes Erfolg. Deswegen, wenn du auf dein Leben zurückschaust oder in dein Leben schaust, wo du Gottes Segen erlebst, wie Luther das eben formuliert hat. Danke ihm dafür. Es ist Gott, der dich beschenkt. Egal wie deine Arbeitsstelle ist, egal wie dein Bankkonto aussieht oder was du sonst geleistet hast. Es ist interessant hier, Jakobs Herden erlauben diesen Tauschhandel. Als Gegenwert für seine bunten Schafe und Ziegen handelt er Sklaven, Nutztiere, Kamele, Esel. Er wird in kurzer Zeit ein reicher Mann. Es ist interessant, diese Aufzählung ist ganz ähnlich wie bei seinen Vorfahren Abraham oder Isaak, wo auch manchmal ihr Besitz aufgezählt wird. Und es zeigt einfach, diese Segenslinie von seinen Vätern geht hier weiter. Gott hatte das in seinem Traum versprochen, in Kapitel 28. Er wird ihn mit Nahrung und Kleidung versorgen. Aber wenn Gott segnet, dann macht er das so richtig. Nicht nur Nahrung und Kleidung. Vorher 14 Jahre Arbeit für seine Frauen, für das Brautgeld für seine Frauen, haben nicht das erreicht, was er jetzt in 6 Jahren erreicht. Er wird plötzlich zu einem reichen Mann. Als er vor 20 Jahren aus seiner Heimat kommt, besitzt er einen Stab, heißt es hier, und das, was er am Leib trägt. Und wenn er jetzt Laban verlässt, und das wird er tun im nächsten Kapitel, dann wird er mit Riesenherden, mit einer großen Familie weggehen. Weil Gott ihn gesegnet hat. Mir gefällt dieses Lied, zum Abschluss möchte ich das noch zeigen hier, von Jochen Klepper, der in seinem Mittagstischlied diesen täglichen Segen Gottes so beschreibt. Er segnet dich in Dorf und Stadt, in Keller, Kammer, Feld. Was dir der Herr gesegnet hat, bleibt fortan wohl bestellt. Er segnet dir auch Korb und Krug und Truhe, Trog und Schrein. Ihm kann es keinen Tag genug an Segensfülle sein. Er segnet deine Bäume Frucht, dein Kind, dein Land, dein Vieh. Er segnet, was den Segen sucht. Die Gnade schlummert nie. Er segnet, wenn du kommst und gehst. Er segnet, was du planst. Er weiß auch, dass du es nicht verstehst und oft nicht einmal ahnst. Deswegen schau in dein Leben, guck, wo er dich segnet. Und danke ihm auch öffentlich dafür. Wie wäre es, wenn du in der Stille oder laut mal Gottes Segen bekennst, erkennst und bekennst. Und nicht nur auf das Sichtbare zu richten. Die Augen zu richten. Manchmal ist auch im Mangel Gottes Segen zu sehen. Manchmal anders, als wir es erwarten. Ich kenne manche Person, die gerne Kinder hätte. Eine Mutter, eine Frau, die gerne Mutter wäre. Aber dann erkennt, sie ist reich gesegnet mit anderen Kindern. In der Trauer, in der Gemeinde zum Beispiel, eine Mutter zu sein. Oder jemand hat keinen Besitz, aber wie Paulus zu sagen, ich habe eigentlich alles. Andererseits, wo vielleicht sichtbarer, fühlbarer Segen ganz fehlt, wo Krankheit, Misserfolg und Todesfälle sich häufen, man sich vielleicht von allen Geistern verlassen fühlt, da ist manchmal Gottes Nähe in einer Weise zu erleben, wie man sie sonst nicht erlebt hat. Segen kann so unterschiedlich aussehen. Ich möchte mit einer Geschichte abschließen von einem Beduinenjungen auf einer Oase, der da sitzt auf der Oase und er sieht im Sand eine kleine Palme, die da gerade hochwächst, gerade aus dem Boden so gekommen ist. Er hat nichts zu tun, nimmt sich einen relativ großen Stein und legt die auf die Palme drauf. Denkt weiter nicht drüber nach, ist dann irgendwann weg, kommt nach Jahren zurück zu dieser Oase und setzt sich unter eine dieser Palmen und schaut so hoch. Die größte Palme, die da steht, hat ganz oben so einen Stein liegend. Es ist die Palme, die den meisten Druck erleiden muss, ist am größten auf dieser ganzen Oase geworden. Und deshalb, das ist ein Zeichen für unser Leben, erkenne, dass es manchmal Gott ist, der dich in eine Wartezeit versetzt. Und dann solche Erfahrungen zu seinem Plan scheinbar dazugehören, um dich nicht zu schwächen, sondern um dich stark zu machen, dass du eine starke Palme wirst. Gott ist nie weit weg. Er kümmert sich wie ein Vater um dich, um sein Kind. Er lässt dich nicht los. Auch wenn wir uns manchmal verlassen fühlen. Er steht zu seinen Versprechen und bringt dich ans Ziel. Garantiert. Deswegen vertraue ihm. Amen.